The final countdown. Ist die Welt noch zu retten? Der Radio 1 Radio Day.
Und gleich mal noch so eine Zahl, über die man lange nachdenken muss. Wir nutzen heute die Ressourcen des Planeten 1,7 Mal schneller, als sie sich regenerieren könnten. Das heißt also, wir bräuchten bereits 1,7 Erden. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, müssten wir 2050 drei Erden zur Verfügung haben. Das habe ich gelesen im Buch des Zukunftsforschers und promovierten Biophysikers Ulrich Eberl, den ich immer ganz herzlich grüße. Hallo.
Guten Morgen, Herr Estrin.
Sie benennen in diesem Buch unsere Überlebensformel neuen Krisen der Menschheit und haben auch entsprechende Lösungsvorschläge der Wissenschaft, die Sie darlegen. Erschienen ist das Buch bei Piper. Und diese neuen Krisen, ich werde sie nicht alle nennen, aber klar kann sich jeder auch selbst zusammensetzen. Artensterben, Energieversorgung, Mobilität und so weiter und so fort. Krankheiten. Aber im Mittelpunkt steht für Sie dann, oder besser gesagt, über allem doch die Klimakrise. Erklären Sie uns das. In all diesen Krisen geben Sie dieser Krise doch eine ganz besondere Bedeutung.
Das ist richtig, weil die Klimakrise praktisch alles andere beeinflusst und entscheidend prägt. Also die Krisen und die Lösungen hängen sehr eng zusammen. Also ein Beispiel, wenn wer Tropenwälder abholzt, ob das jetzt für Palmölplantagen oder Sojafelder oder für Weiden von Rindern ist, der befördert einerseits das Artensterben, ist eine der Krisen, andererseits eben auch den Klimawandel, der wieder seinerseits Wälder austrocknet und die Ausbreitung von Krankheiten beschleunigt. Also das heißt, die Krisen hängen alle zusammen und wenn wir den Klimawandel nicht lernen, in den Griff zu bekommen, werden wir auch die anderen Krisen nicht bewältigen können.
Also viele dieser Krisen sind uns, glaube ich, auch bewusst inzwischen, aber es gibt so ein paar Beispiele bei Ihnen im Buch, die mich dann auch verblüfft haben oder über die ich noch nie nachgedacht habe. Bei Landwirtschaft, Rinder, ich glaube, das haben auch ein paar Leute inzwischen mitbekommen, was die Rinder in dieser Masse anrichten, aber die Müllkippen, also diese unüberwachten Müllkippen, da kennen wir zwar die schrecklichen Bilder, also dass da Menschen ja auch leben und manchmal nach Essen suchen oder nach Dingen, die sie verkaufen können, aber dass die eben auch so einen Einfluss haben auf das Klima, das habe ich im Buch zum ersten Mal gehört. Können Sie das mal kurz erklären, was da eigentlich passiert auf diesen Müllkippen?
Ja, da geht es vor allem um die offenen Müllkippen in den bevölkerungsreichen Ländern Afrikas und Südostasiens. Also da landet jeder Müll auf diesen Kippen und eben auch die organischen Abfälle. Und die machen über die Hälfte des Materials aus und die zersetzen sich dann auf diesen Müllkippen langsam und zwar zu Methan. Und Methan ist jetzt 28 Mal stärker als Kohlendioxid, auf kurze Zeit gerechnet sogar 84 Mal stärker als Kohlendioxid, als Klimagas. Das heißt, das ist ein wunderbares Beispiel auch für den Zusammenhang der Lösungen. Wenn ich es nämlich schaffe, diese Müllkippen geordnet zu behandeln, die Abfälle geordnet zu behandeln, wie bei uns eben, wie man Abfallbehandlung macht, dann wäre das eine Win-Win-Situation für gleich mehrere Probleme. Also erstens würden die Giftstoffe natürlich drastisch verringert, zweitens der Plastikmüll, was ja auch ein Riesenpunkt ist, und drittens würden eben mehr Klimagase eingespart, als ganz Deutschland jedes Jahr in die Luft bläst. Also allein aus diesen Müllkippen kommen mehr Klimagase, als wir in Deutschland produzieren.
Das sind Zahlen, über die muss man wirklich lange nachdenken, auch bei den Rindern, um auf die zurückzukommen. Ja. Also das weiß man ja mit diesem Methan, dass es wahnsinnig viel ist. Aber Sie haben, und das sind wir bei den Lösungsvorschlägen, gesagt, wenn die 80 Gramm, also wenn die essen oder fressen, 80 Gramm in einer Rotalge verschlingen, würden das automatisch 80% weniger Methan werden. Also das sind manchmal so kleine Lösungen, man denkt, das ist der gordische Knoten, warum schlagen wir den nicht durch? Ne?
Ja, das sind sehr verblüffende Dinge. Also zunächst mal kann man sich leicht merken, was eigentlich die Größenordnung des Problems ist, wenn man bedenkt, dass jedes Rind allein durch das Rülpsen von Methan, auch da geht es wieder um Methan, so klimaschädlich ist wie ein Mittelklasse-Pkw. Also das heißt, wenn ich die Zahl der Rinder halbieren würde, wäre das genauso effizient, wie wenn ich die Zahl der Pkw halbiere. Und es kommt ja noch was dazu, die Fläche für Weiden und Futter und so weiter. Also Fleischwirtschaft insgesamt, Rindschweine, Hühner, brauchen fast 80% der landwirtschaftlichen Fläche. Also das ist das Problem weltweit. Die eine Lösung heißt natürlich klar, weniger Fleisch essen. Also da sind wir in Deutschland inzwischen auch schon auf ganz gutem Weg. Wir essen weniger Fleisch pro Kopf als ein durchschnittlicher Chinese. Also das weiß auch kaum jemand. Mhm. Und der nächste Punkt ist der, den Sie gerade genannt haben. Also Forscher haben herausgefunden, wenn ein Rind 60 Gramm einer bestimmten Rotalge pro Tag isst, das ist so eine Handvoll, das ist weniger als 1% des Futters, was so ein Rind normalerweise isst, dann senkt es den Methanausstoß des Rindes um 80%. Das haben also zum Beispiel in Schweden, hat das eine Firma nicht nur gemessen, sondern die haben tatsächlich im Sommer diesen Jahres, Juli, August, das erste methanreduzierte Rindfleisch der Welt im Supermarkt auf den Markt gebracht. Ja. 80% weniger, also allein durch eine Handvoll von Rotalgen. Das Problem ist natürlich die Logistik. Ja. Also ich müsste ja täglich tausende Tonnen von Rotalgen an hunderte Millionen Rinder verfüttern. Also das wird nicht einfach, aber die Lösung wäre da.
Und damit sind wir genau beim Thema Ihres Buches. Also Sie beschreiben die Krise, Sie beschreiben auch die Lösung, die oft eine technologische Lösung ist. Es gibt Durchbrüche, es gibt interessante Modelle. Und dann fragt man sich, wenn das alles so einfach ist, warum kommen wir nicht voran?
Ja, weil die entscheidende Krise ist tatsächlich unser Wille zum Wandel. Also das ist Kapitel 9 in meinem Buch. Wie kann man es schaffen, sozusagen die Menschheit dazu zu bringen, diesen Wechsel, und es muss ja wirklich, die gesamte Weltwirtschaft muss sich verändern, und zwar in den nächsten 10, 20 Jahren, so schnell hinzubekommen. Da bin ich nicht vollkommen optimistisch, leider Gottes, aber auch da sage ich, es gibt inzwischen Punkte, wo man doch Hoffnung haben kann. Beispiel, wenn weltweit Wind- und Solarstrom die fossilen Kraftwerke ersetzen und Elektroautos und Elektrozüge die Verbrennungsmotoren, würde das schon fast so viel an Klimagasen einsparen, wie China, die EU und die USA zusammen ausstoßen. Und das ist möglich. Wir sind auf diesem Weg, weil der Strom aus Wind und Sonne ist inzwischen billiger als der aus Kohle, in manchen Weltregionen sogar um Faktor 10. Auch die Elektromobilität ist eine Erfolgsgeschichte inzwischen, auch wegen den Kosten. Die sind in den letzten 10 Jahren um 90% gesunken für die Akkus. Also es hängt natürlich sehr viel an der Wirtschaftlichkeit der Lösungen. Die ist aber, wie ich gerade sagte, in vielen Fällen schon gegeben. Und der zweite Punkt ist natürlich, wir müssen diesen Wandel wollen und wir müssen kooperieren weltweit und nicht in Konfrontation versinken, wie es halt leider jetzt mehr und mehr der Fall ist.
Und dann noch eine letzte ganz einfache Frage zu einer sehr komplizierten Seite in Ihrem Buch. Das heißt ja das Werk Überlebensformel. Und ich gebe jetzt zu, ich bin knapp so durchs Mathe-Abitur gekommen. Ich glaube auch ein bisschen mit Betrügereien. Also ich habe es nicht verstanden. Ich habe es versucht zu begreifen. Es ist eine Überwindungswahrscheinlichkeit, die Sie da rechnerisch darstellen. Geht das überhaupt? Also kann man das auf eine Formel bringen? Und dann gleich die Frage hinterher, wenn ich das jetzt durchrechne, dann eher ja oder nein für die Weltrettung. Was sagt Ihre Formel?
Also die Formel ist natürlich mehr ein Spaß am Schluss, weil ich bin Physiker und ich dachte, eine Formel in diesem Buch muss möglich sein. Und das ist tatsächlich eine Eintrittswahrscheinlichkeit für die Lösungen. Das ist so eine sogenannte S-Kurve, und wenn man die miteinander multipliziert, dann kriegt man sozusagen die Eintrittswahrscheinlichkeit für alle Lösungen, dass wir alle Krisen beherrschen. Diese Formel habe ich natürlich nicht ausrechnen können, weil viele Faktoren darin unbekannt sind, aber ich wollte sie wenigstens mal nennen. Und meine Antwort auf die Frage, ist die Welt noch zu retten, ist tatsächlich ein Ja. Sie ist zu retten. Wir haben die mächtigsten Hebel eigentlich schon in der Hand. Wir müssen wirklich nur den Willen aufbringen, das weltweit jetzt als Priorität 1 umzusetzen. Und das wird natürlich der entscheidende Knackpunkt.
Sagt Ulrich Eberl. Sein Buch heißt Unsere Überlebensformel, Lösungen aus der Wissenschaft, nachzulesen im Piper Verlag. Da ist mich dieses Buch erschienen. Ihnen herzlichen Dank auch für diesen optimistischen Schluss natürlich und einen schönen Feiertag. Danke, tschüss.
Danke.